12. Kapitel. La Torre Nera. Der schwarze Turm. Der Tag war in seinen letzten Zügen, als wir im flammenden Abendrot einen um die 30 Schritt hohen Turm erblickten. Nach oben hin wurde das Gebäude schmaler und es fußte in eine alte, längst verfallene Ruine. Diese Überreste eines einst wohl prächtigen Bauwerkes waren auf einer Insel gelegen, welche wiederum in einem kleinen See ruhte. Dieser wurde von einem Bach gespeist, welcher aus dem Gebirge hinabströmte, am Westende des Sees wieder herausfloss und uns im weiteren Verlauf seit wenigen Meilen begleitete. Am Ufer des Sees lag ein Gasthaus, in dem Lichter brannten. Der weitere Weg ins Gebirge wurde durch einen bewachten Schlagbaum versperrt. Wir hatten Koschwacht erreicht. Wir näherten uns der Gastwirtschaft, zu der auch eine Schmiede gehörte. Der Herr Zwerg, der diese betrieb, räumte gerade seine Werkzeuge auf. Wir brachten Zither und Rurasch in die Scheune. Diese Wegstation war die größte, die ich an der Reichsstraße bisher gesehen hatte. Während Trogrik, Iskir, Kiranos und ich die Gaststube betraten, folgte Faruk dem Weg bis zur Grenzstation, um sich nach dem Verbleib der Malefikanten zu erkundigen. Wir mussten uns vergewissern, dass wir ihnen noch immer auf den Fersen waren. Dies berichtete der Aranier, als er zu uns in die warme Gaststube stieß. Der Schlagbaum kennzeichnete die Grenze des Herzogtums der Nordmarken zum Kosch und wurde von Nordmärker Soldaten bewacht. Auf die Frage meines Freundes hin, ob vor nicht allzu langer Zeit 4 Berittene die Grenze überquert hatten, erfuhr er von den Grenztruppen, dass der Torwaler, der grimmige Zwerg, die Frau mit der kurzgeschorenen Frisur sowie der alte Magister Balthusius tatsächlich hier entlang geritten waren. Die Wachen sagten, dass der alte Mann kränklich wirkte. Er war so schwach gewesen, dass man ihn an seinem Pferd hatte festbinden müssen. Und zwar natürlich klar, dass dies nur als Vorwand diente. Die Grenze überschritten die Flüchtigen am heutigen Morgen. Faruks Neugierde veranlasste die Grenzwache dazu, näher nachzufragen, und er zeigte ihnen das Schreiben des Grafen und erklärte kurz und knapp, dass diese Personen vor dem Recht und Gesetz flohen. Bedrückt nahmen die Wachmänner diese Information zur Kenntnis. Mein Freund erfuhr auf Nachfrage, dass der Grenzposten der Koschagardisten einige Meilen weiter im Gebirge lag, in Passwacht, bei dem Dorf Dunkelhain. Faruk bedankte sich mit je einem Silbertaler bei den Wachleuten, die er dann verließ, um zu uns ins Gasthaus zu kommen. Iskir zitierte den Wirt herbei. Der bestätigte, dass der Turm auf der Insel von Serra von Atal bewohnt wurde. Er beschrieb die Zauberin als unheimlich und schien allgemein nicht gut von ihr zu denken. Ich machte ihm klar, dass er seine weiteren Worte weise wählen sollte, da ich als Kollege dieser Magierin sein Gast war. Der Signor winkte ab und meinte, dass ich noch normal sei im Gegensatz zu der Bewohnerin des Turms. Es kam dem Wirt seltsam vor, dass Serra von Atal weißes Haar hatte, jedoch sehr jung wirkte. Er glaubte, sie sei unsterblich. Anschließend sprach er von einem Dämonenkind, welches mit der Zauberin in dem Turm lebte und regelmäßig die Insel verlasse. Wir ließen uns den Grund für diese Bezeichnung erklären, und es stellte sich heraus, dass das Mädchen einen Klumpfuß hatte und etwas schielte. Hier gleich von einem Dämonenkind zu sprechen, hielt ich für arg überzogen. Am seltsamsten war es jedoch für den Wirt, dass dieses Mädchen mit der Magierin zusammen in dem Turm lebte. Der Signor bemerkte meine Verständnislosigkeit und bestärkte seine Ausführungen mit einem Ereignis, welches sich vor 2 Jahren, 1020 nach Bosbarans Fall, zugetragen hatte. Vor dieser Zeit war der Turm, der auch unter dem Namen der Schwarze Turm bekannt war, der Bezeichnung gerecht von dunkler Farbe und ungefähr 15 Schritt hoch. Über Nacht soll das Gebäude jedoch um das Doppelte in die Höhe und Breite gewachsen sein und aus allen möglichen Gesteinen deres erbaut, welche ihm ein fast buntes Ansehen verliehen. Leider hatten wir das veränderte Aussehen des Turms in der Dämmerung nicht erkennen können, lediglich die dunkle Silhouette zeichnete sich vor dem Sonnenuntergang ab. Unser Gespräch wurde durch eine Runde Getränke unterbrochen, die uns der Wirt gerne brachte. Kiranos erfragte, wie man zum Turm gelange, was nur mittels eines Bootes möglich war. Der Wirt besaß eines, welches zur Überquerung des Sees gedacht war, redete uns jedoch ins Gewissen, ob es denn so eine gute Idee sei, die Serra zu stören, wie er meinte. Er war zwar bereit, uns auf die Insel zu bringen, doch sagte er deutlich, dass er bei strömendem Regen keinen Fuß vor die Tür setzen würde, um uns zurückzuholen. Mein Freund, der Ser Zwerg, wollte dennoch wissen, wie teuer es sei, würde der Wirt im Boot auf uns warten. Dieser zerstörte sogleich jegliche Hoffnung darin und bot uns höchstens an, uns auf ein akustisches Signal hin abzuholen. Es war wohl eine Art Glockenspiel an den Stegen angebracht worden, die man zur Kommunikation nutzen konnte. Nun machte uns der Wirt auf eine weitere Besonderheit aufmerksam, die ihn davon abhielt, auf der Insel zu verweilen. Es wurden schon des Öfteren sogenannte Walpo-Dinger gesehen. Wunderliche Mischwesen aus Hasen mit Flügeln eines Vogels und Geweih. Über diese Wesen ranken sich viele Legenden und Geschichten, doch der Signor legte wohl keinen gesteigerten Wert auf eine Begegnung mit diesen Tieren. Wir entschlossen uns, ohne ein Abendmahl zum Turm aufzubrechen. Der Wirt würde auf unser Signal achten, sollten wir abgeholt werden wollen. Ich zählte jedoch nicht darauf, da ich stattdessen auf die Gastfreundschaft einer Kollegin hoffte. Da wir mit guten Absichten und dringenden Nachrichten an die Schwelle ihres Heimes treten würden, würde sie uns auch nicht abweisen. So folgten wir dem Wirt auf das Boot, in das sich nach gründlicher Inspektion auch Kiranos begab und in das der Torwaler es kaum erwarten konnte, einzusteigen. Die Überfahrt war kurz, und wenig später fanden wir uns auf dem gegenüberliegenden Steg wieder, wo wir nun auch den ausgefallenen Mechanismus entdeckten, welcher unser Abholsignal sein sollte. Es handelte sich hierbei um einen Holzpfahl, an dem eine kleine Klappe angebracht war, mit der man Lärm machen konnte. Kiranos testete die Funktionalität des Signals. Es klapperte hölzern über den See. Faruk vergewisserte sich, dass man dieses Signal auch in der Gaststube vernehmen konnte, was der Wirt bejahte. Wir müssten einfach nur so lange klappern, bis er das Geräusch hörte. Kiranos sah skeptisch zum Wirt und empfahl einen Mechanismus, der eine Glocke in der Gaststube zum Läuten brachte, wenn man auf der Insel an einem Seil zog. Der Wirt reagierte verwundert und meinte, dass es zu viel Aufwand wäre, ein Seil über den See zu spannen. Er wechselte auch sofort das Thema, indem er auf den Turm deutete, der sich vor uns aufbaute und den Weg wies. Eine überflüssige Handlung, da dieser nicht zu übersehen war. Lediglich die Ruine lag zwischen uns und unserem Ziel. Der Wirt ruderte zurück, während wir Licht machten, um den Untergrund besser sehen zu können und tückische Stellen in der Ruine frühzeitig zu erkennen. Trogeriks Fackel und Faruks Laterne erleuchteten die Trümmer, die dadurch noch geisterhafter und unheimlicher wirkten. Die Überreste der Mauern waren keinen Schritt hoch. Einige Bäume waren stille Zeugen des Sieges der Natur über dieses alte Bauwerk. Während wir unsere Schritte auf die Ruine zusteuerten, kam ein leichter Wind auf. Wir hatten gerade die erste Mauer der Ruine erreicht, als ein violetter Blitz das Dunkel durchzuckte und in die Spitze des Turms einschlug. Ebenfalls violettes Blitzgewitter durchfuhr den gesamten Turm und ein Knall ertönte, als das Leuchten in den Boden um das Bauwerk mündete. Dann vernahmen wir einen markerschütternden Schmerzensschrei, welcher aus dem obersten Stockwerk zu kommen schien. Der Blitz hatte das große Eingangsportal des Turms sichtbar gemacht, welches zuvor für uns in der Dunkelheit verborgen war. Sofort eilten wir voran. Iskir und Kiranos stürmten geschickt voraus und waren somit als Erste an dem großen Portal angekommen. Der Torwaler öffnete das Eingangstor und rief in die Öffnung, auf dass ihm jemand Antwort gebe. Kurz darauf stürzte Ser Amrazon, gefolgt von Trogerik und Kiranos, hinein. Faruk und ich hatten Mühe nachzukommen. Als ich endlich den Eingang erreicht hatte und ebenfalls den Turm betrat, bot sich mir folgendes Bild. Eine große Treppe erfüllte den Großteil der prunkvollen, fensterlosen Eingangshalle und führte hinauf in das nächste Stockwerk. Brokatvorhänge und imposante Wandgemälde schmückten die Wände. Der Aufgang wurde flankiert von einer Rüstung und einer Statue, die ich noch nicht recht erkennen konnte. Neben diesen Einrichtungsgegenständen führte jeweils eine Tür in weitere Räumlichkeiten des Turms. Direkt zur Rechten des Hauptportals standen zwei Stühle. Am Fuße der Treppe lag ein junges Mädchen, welches wohl seiner Arbeit nachgegangen war, bevor es zu niederging, denn ein paar Bücher lagen wild verstreut um sie herum auf dem Boden. Iskir und Trogerik knieten um die junge Signorina herum, die, den Göttern sei Dank, nur bewusstlos war. Eine üble Platzwunde an ihrem Kopf verriet uns zumindest einen Teil des Grundes ihrer Ohnmacht. Mir war bewusst, dass der Schmerzensschrei nicht von diesem Mädchen hatte kommen können und eilte, dicht gefolgt von Faruk, die große Treppe hinauf, um nach der Maestra von Atal zu sehen. Mit einem Male erhob sich eines der Bücher, flatterte auf Faruk zu und traf ihn unvorbereitet. Der Schlag war derart heftig, dass mein Freund gekrümmt in sich zusammensackte. Die Verwunderung darüber hielt nicht lange an, denn zwei weitere Folianten erhoben sich und bewegten sich zielgenau in meine Richtung. Iskir versuchte geistesgegenwärtig, einen davon aufzuhalten, verfehlte ihn jedoch mit seiner Axt. Faruk indes quälte sich benommen die Treppe herunter und nahm Deckung bei den Stühlen, während das Buch, welches ihn getroffen hatte, wundersam in der Luft pendelnd aufstieg und im hohen Eingangsbereich schwebte. Auch Kiranos gab sich alle Mühe, eines der herannahenden Bücher aufzuhalten, jedoch leider umsonst. Mit aller Kraft versuchte ich, einen der attackierenden Folianten zu treffen, in der Hoffnung, dass ihn die Kraft, welche ihn antrieb, verließ. Doch zu meinem Bedauern war ich nicht schnell genug, weshalb ich von beiden Büchern schmerzhaft getroffen wurde. Eines stieß mir in den Bauch, das andere gegen die Schulter. Zwar hatte ich es bei Faruk bereits beobachtet, doch dass die Schläge der Folianten derart erbarmungslos intensiv waren, hätte ich nicht gedacht. Mir blieb die Luft weg und ich sank auf alle Viere, um wieder Luft zu holen. Zwar hatte ich während der Zeit als Studiosi gescherzt, dass diese vermaledeiten Bücher mein Ende sein würden, jedoch hatte ich mir nicht träumen lassen, dass es einmal tatsächlich so weit kommen könnte. Besonders der Treffer in den Bauch war enorm schmerzhaft. Meine Wunden, welche ich von der Begegnung mit dem Wollnashorn davongetragen hatte, rissen zu Teilen wieder auf und der Schmerz kehrte mit all seiner betäubenden Kraft zurück. Iskir hatte seinen Schild bereit gemacht und kam nun zu mir. Er schirmte mich so gut es ging vor den Folianten ab. Er rief mir zu, dass ich die Treppe verlassen sollte, was ich auch gedachte zu tun. Trogerik warf etwas in Richtung der Bücher, was klirrend auf dem Fliesenboden aufschlug. Faruks schmerzerfüllte Stimme schallte durch den Eingangsbereich. Er wies uns als Freunde des Maestro Balthusius aus und hoffte, dass der Buchangriff eine Art Verteidigungsmechanismus war, welcher beendet werden konnte. Kiranos begab sich nun auch auf die Treppe, bereit, die fliegenden Wälzer aufzuhalten, sollten sie erneut angreifen. Ich blickte voran, die Treppe hinauf, in einen von Öllampen erleuchteten Raum. Ein großes Fenster konnte ich ebenfalls ausmachen, genauso wie eine Tür, die nach links in einen Raum führte. Ich fixierte mein Ziel an und rappelte mich auf. Jedoch merkte ich schnell, dass ich zu langsam war, weshalb ich, aus Panik vor weiteren bewusstseinsbeendenden Bücherangriffen, einen Acceleratus auf mich wirkte. Trotz der Schmerzen gelang der Zauber routiniert und fähig, wie ich war, exzellent, weshalb ich die restliche Strecke bis zu der Tür mit Leichtigkeit zurücklegte. Eilig betrat ich den Raum, schloss die Tür hinter mir und lehnte mich erleichtert daran. Ich war in einem Schlafzimmer, in dem ein großes Bett stand. Jedoch traute ich meinen Augen nicht, als ich meinen Blick durch die Kamera gleiten ließ. Aus dem Kamin heraus krochen kleine Kohlestücke über den Boden und die Wände. Sie schienen Töne von sich zu geben. Tatsächlich, ja, sie schimpften sich gegenseitig an und hinterließen schwarze Spuren überall dort, wo sie sich bewegten. Mit weit aufgerissenen Augen und Mund versuchte ich, einen klaren Gedanken zu fassen.